Ja, hallihallo, hier Simon am Mikrofon und das ist Folge 121 von Tischl und Deck dich. Ja, und ich will ja einfach ganz klar verkünden, die Wende im Podcast verkünden. Wir werden uns jetzt abwenden, liebe Hörer, mit Schrecken, mit Ekel vielleicht abwenden, ja, abwenden von diesen Themen der letzten Male oder ja. Von meinem Trip, mein Feldzug gegen die zwei. Nein, ich will ja einfach nur sagen, diese beiden Podcaster, die sind degeneriert, die sind derart stümperhaft oder ich weiß noch nicht mal, wie ich es beschreiben soll. Also strunzdumme Knechte, so würde ich sie beschreiben. Nicht mal NATO-Knechte, nein, das ist ja nur ein kleiner Bruchteil, ein kleines Thema. Grundsätzlich sind sie knechtisch, einfach knechtisch, ja. Dem Staat, dem Gesellschaftssystem, das sie nährt, treu ergeben und nicht in der Lage, irgendwas auch nur im Ansatz in Frage zu stellen. Und ja, ich sage einfach, das ist so, diese beiden sind da drin, kommen da wohl auch nicht so schnell raus. Und ich will einfach nicht werden wie die, das ist mir ganz klar geworden. Ich muss einfach die Kurve kriegen. Ich darf nicht auch so versumpfen und mich darin aufreiben in solchen irrelevanten Geschäften und Gefechten. Ich bin kein Knecht, sondern ich bin hier mein eigener Herr. Auch wenn ich manchmal nicht weiter weiß, nicht weiß, wie ich zu beurteilen bin, ob ich ein guter oder schlechter Mensch bin. Aber immerhin, es wird dieses Theaterstück Der gute Mensch von Sezorn aufgeführt von Brecht hier in Stuttgart. Das werde ich mir mal anschauen, vielleicht weiß ich danach schon weiter. Und jetzt schreiten wir hier voran. Mir reicht's einfach von dieser Scheiße. Mir reicht's. Nein, doch. Aber trotzdem nochmal hier etwas anschneiden, was ich letztes Mal versprochen hatte, nämlich die Deutschen und so weiter. Die Deutschen, sagt Michel Houellebecq. Was sagt er über uns? Das Leben eines Deutschen spielt sich wie folgt ab. In seiner Jugend, in seinem reifen Alter arbeitet der Deutsche. Im Allgemeinen in Deutschland. Manchmal ist er arbeitslos, seltener jedoch als der Franzose. Wie dem auch sei, die Jahre gehen vorbei und der Deutsche erreicht das Rentenalter. Von nun an kann er seinen Wohnsitz auswählen. Lässt er sich dann auf einem Bauernhof in Schwaben nieder? In einem Haus in den Wohnvierteln von Münchens Vororten? Es kommt vor, in Wirklichkeit aber immer seltener. Im 55 bis 60 Jahre alten Deutschen vollzieht sich eine tiefgreifende Veränderung. Wie der Storch im Winter, wie der Hippie aus früheren Zeiten, wie der israelische Anhänger der Goa-Trance, fährt der 60-jährige Deutsche in den Süden. Man findet ihn in Spanien, oft an der Küste zwischen Cartagena und Valencia. Valencia. Einige Vertreter der Spezies, in der Regel aus einer wohlhabenderen soziokulturellen Schicht, wurden von den Kanarischen Inseln oder Madeira gemeldet. Diese tiefgreifende, existenzielle, endgültige Veränderung überrascht die Umgebung wenig. Sie wurde durch zahlreiche Ferienaufenthalte, durch den Kauf einer Wohnung fast unvermeidlich darauf vorbereitet. So lebt der Deutsche, er profitiert von seinen letzten schönen Jahren. Dieses Phänomen fiel mir zum ersten Mal im November 1992 auf, als ich mit dem Auto nördlich von Alicante ein wenig herumfuhr, hatte ich die seltsame Idee, in einer winzigen Stadt anzuhalten, die man in einem Analogon auch Dorf nennen könnte. Das Meer lag in unmittelbarer Nähe. Dieses Dorf trug keinen Namen. Wahrscheinlich hatte man keine Zeit gehabt, ihm einen zu geben. Es war offensichtlich, dass kein Haus vor 1980 gebaut worden war. Es war ungefähr 17 Uhr. Als ich durch die ausgestorbenen Straßen ging, beobachtete ich zunächst ein seltsames Phänomen. Die Schilder der Geschäfte und Cafés, die Speisekarten der Restaurants, alles war auf Deutsch verfasst. Ich kaufte einige Sachen ein und stellte fest, dass der Ort sich zu beleben begann. Eine immer dichtere Menschenmenge drängte sich durch die Straßen, über die Plätze, über den Strand. Sie schien angetrieben von einem lebhaften Hunger nach Konsum. Hausfrauen traten aus ihren Häusern. Männer mit Bärten begrüßten sich warmherzig und schienen die Einzelheiten des Abends zu besprechen. Die zunächst verblüffende Homogenität dieser Bevölkerung wurde allmählich beklemmend und gegen 19 Uhr musste ich mir eingestehen, die Stadt war ausschließlich von deutschen Rentnern bewohnt. Strukturell gesehen evoziert das Leben des Deutschen also fast das Leben eines Gastarbeiters. Das heißt, es gibt ein Land A und ein Land B. Das Land A wird als Arbeitsland angesehen. In ihm ist alles funktional, langweilig und unzweideutig. Im Land B verbringt man seine Freizeit, seinen Urlaub, seinen Ruhestand. Man bedauert, es zu verlassen. Man wünscht sich sehnlichst, in es zurückzukehren. Im Land B schließt man die wirklichen, die engen Freundschaften. Im Land B kauft man eine Wohnung, die man seinen Kindern vermachen möchte. Das Land B liegt in der Regel weiter im Süden. Kann man daraus schließen, dass Deutschland eine Gegend in der Welt geworden ist, in der der Deutsche nicht mehr wohnen möchte und der er entflieht, sobald er kann? Ich glaube, man kann. Seine Meinung über sein Geburtsland gleicht folglich der des Türken. Es gibt keinen wirklichen Unterschied. Nur wenige Details müssen noch angeglichen werden. Im Allgemeinen ist der Deutsche mit einer Familie ausgestattet, die sich aus ein oder zwei Kindern zusammensetzt. Diese Kinder arbeiten wie ihre Eltern, als diese im gleichen Alter waren. Hier bietet sich dem Rentner die Gelegenheit zu einer winzigen, sehr saisonbedingten, da in den Feiertagen zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindenden Völkerwanderung. Klammer, Achtung, das nachstehend beschriebene Phänomen lässt sich beim wirklichen Gastarbeiter nicht beobachten. Die Details stammen von Bertrand, Kellner in der Brasserie La Méditerranée in Narbonne. Die Strecke ist lang zwischen Cartagena und Wuppertal, selbst in einem motorstarken Wagen. Bricht die Nacht herein, verspürt der Deutsche folglich nicht selten die Notwendigkeit einer Rast. Die mit modernen Hotelkomplexen ausgestattete Region Languedoc-Roussillon bietet eine zufriedenstellende Lösung. An dieser Stelle ist das Schlimmste getan. Das französische Autobahnnetz bleibt, was immer man behaupten mag, dem spanischen überlegen. Nach der Mahlzeit Austern aus Bousigue. Kleine Tintenfische auf provenzalische Art, kleine Bouillabaisse für zwei Personen in der Saison, schüttet der Deutsche sein Herz aus. Er spricht dann von seiner Tochter, die in einer Kunstgalerie in Düsseldorf arbeitet, von seinem Schwiegersohn, der Informatiker ist, von Beziehungsproblemen und möglichen Lösungen. Er spricht: Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Was der Deutsche zu dieser Stunde und an dieser Stelle sagt, hat keine große Bedeutung mehr. Er befindet sich nur auf der Durchreise und kann seinen scharfsinnigen Gedanken freien Lauf lassen. Und scharfsinnige Gedanken hat er. Später schläft er. Wahrscheinlich das Beste, was er tun kann. Das war unsere Rubrik, die Währungsparität Franc-Mark, das deutsche Wirtschaftsmodell. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Gut, gute Nacht, liebe Leute. Hier ist noch nicht zu Ende, aber ich glaube, dieser Text steht für sich. Es erklärt sich ja. worauf Houellebecq hier hinaus will. Diese Scheiße mit dem Euro, mit der Einführung des Euro, was für eine Wahnidee das ist. Und diese Linken, die ich hier nicht personifizieren will, sondern ich richte mich auf die amorphe Masse dieser sogenannten linken Blase oder wie auch immer, die ich so hasse, abgrundtief verachte und verächtlich machen will hier. Denn es gibt in ganz Deutschland vielleicht nur 100 Kommunisten, habe ich davor von einem Genossen auf Twitter gelesen. Und so müssen wir die Grabenkämpfe führen und sagen, ich gehöre aber wirklich zu den 100, die sich diesen stolzen Titel ans Revers anheften dürfen. Und das ist auch hier mein Ziel, obwohl auch ich Zweifel habe mit dem Kommunismus und sage, ja, es ist vielleicht noch nicht mal, oder ich widerspreche dem auch entschieden, was Grohn sagt, es ist die einzige Möglichkeit, der Weg, den Marx skizziert hat und den Lenin und Stalin beschritten haben, angefangen haben zu gehen. Dieser Weg ist der einzige, schrieb er da irgendwie. Das hat die Geschichte immer wieder eindrücklich bewiesen. Und dem widerspreche ich auch und sage, nein, es kann noch andere geben. Aber für mich in meiner derzeitigen geistigen Produktivkrafterfassung gehe ich davon aus, dass der Marxismus der vielversprechendste Weg ist. Und ja, die anderen andere theoretische Grundgerüste da leider zu schweren Fehlern führen, unter denen am Ende dann wieder Leute zu leiden haben, wie wir es heute leider sehen, dieses System, das von allen diesen Theoretikern, von allen, die nicht zu den 100 gehören, wird das weiter am Laufen erhalten, Tag für Tag für Tag. Durch ihre ideellen Produkte, ihre unreifen geistigen Ergüsse und Überlegungen, mit denen sie die materielle Knechtschaft, der wir ausgesetzt sind, rechtfertigen und gutheißen. Und ja, der Scheiß-Euro, ich glaube, das ist ja auch klar geworden mit diesem Modell hier, mit diesem Text hier, der zeichnet ja im Grunde nur nach, was ich in meinem eigenen Text von letztem Mal beschrieb. Ja, der Deutsche, der kann nicht anders, wenn der Himmel grau ist und so weiter, ist es kalt, dann bleibt man drin oder man muss arbeiten, um warm zu bleiben. Und in Nigeria, da ist aber schon so warm, da ist ja logisch, dass man sich da erstmal schön auf dem Liegestuhl flätzt und so weiter. Ja, und es ist auch nicht alles rassistisch, was man da so bezeichnet. Ne? Das ist, in diesem woken politisch korrekten Diskurs und so weiter, sage ich, diese Überlegung von mir, die ist überhaupt nicht rassistisch und so, obwohl dieser Text von letztem Mal, ja, der driftete dann am Ende ganz klar ins Faschistische ab, das ist klar, das wollte ich auch genau so herausheben und hoffentlich hat das auch jeder verstanden, was ich da beschrieben habe, die Idiotie der Demokratie nämlich, die völlige Bankrotterklärung dieser Demokratie, die Sache, dass nie wieder sollte irgendjemand zu einer Wahl gehen und sozusagen dieses Setup der Institution weiterhin besteht, solange da keine grundlegende Revolution vorgeht, ist klar, dass man genau diese Nimbys damit stützt und denen sagt, jawohl, auch du gibst ja zu Recht deine Stimme ab. Aber gut, und das hat Michel Houellebecq hier also auch beschrieben, ja, da im Süden, da kann man halt schön da liegen, ne? Und so weiter. Und Frankreich und Deutschland, da sind die Unterschiede ja marginal. Es ist nur ein Stück weiter südlich. Paris liegt ja sogar auf einer Wellenlänge, auf einer breiten Linie mit Stuttgart. Paris-Stuttgart. Ja, das ist gar kein so großer Unterschied. Und trotzdem ist es kulturell irgendwie doch schon ein ganz gravierender Unterschied, dieses Land, das dann doch nochmal geprägt ist durch den Süden. In Frankreich, der dann einfach näher ist für jeden Bürger. Und es ja auch viele Bürger gibt, die dort im Süden wohnen, in Lyon. Und ja, der Deutsche ist doch auch schön, der soll doch auch arbeiten, soll doch auch glücklich sein, aber soll halt nicht die anderen so imperialistisch beherrschen, wie es jetzt wieder zu verstärkt durch den Euro, aber egal, auch seit 1949 durch die BRD ist es ja die gleiche Scheiße, die gleiche braune Soße, wo ich nicht mehr bereit bin, mich damit irgendwie anzufreunden, abzufinden oder auch nur einen weiteren Tag in diesem Land zu leben und zu sagen, das wäre mein Land, das ist ein Scheißland, das ist niemandes Land. Das ist ein Land, das gehört wirklich abgeschafft. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung zu Israel. Viele Kommunisten sind da natürlich sehr kritisch. Und wenn sie eine Aussage dann in Bezug auf Israel treffen, aber da gehe ich dann eben nicht mit, wobei ich hier auch sagen will, dass ich auch da unsicher bin, nicht viel weiß und auch nur mich mal an Mal und Grund orientiere. Ja, vielleicht bin ich da auch zu Buchstaben, glaube ich, und folge meinem großen Lehrer so und so, weil ich da eben seine eher pro-israelische Haltung immer wieder erfasst habe. Wobei er das nicht in seinen Büchern beschrieb, sondern da dieses Thema überhaupt nicht tangiert, sondern Israel auch nur benutzt als Platzhalter. Was ich sehr interessant fand, wo er in seinem Hassbuch kritisiert, ja, da wird immer essentialisiert. Die einen und man sollte die einfach mal, ja, die Polizisten einfach Polizisten sein lassen, die Palästinenser, Palästinenser, Israelis, Israelis. Ich weiß nicht, was er da schrieb, ist auch egal. Ich wollte hier nur offenlegen, wie planlos ich auch bin, aber ich trotzdem weiter meinen Weg gehe durch die Dunkelheit und wie auch immer mir meinen Weg einfach schneide, banne. Und was ich sagen wollte, Israel natürlich hat es ein Existenzrecht und gehört nicht abgeschafft wie etwa Deutschland. Also, ja. Und da sehen wir brutale Kämpfe, brutale Gewalt, die auch jetzt wieder angewendet wird. Der Flughafen von Aleppo wurde bombardiert. Das ist natürlich klar zu verurteilen, zu sagen, ja, da wird ein anderes souveränes Land angegriffen, angeblich um den Iran zu treffen. Aber selbst wenn, ja, was soll das, Syrien, der Iran ist ja auch da auf Einladung der legitimen syrischen Regierung. Und das hat Israel also kein Recht. Aber okay, trotzdem bekenne ich mich irgendwie grundsätzlich dazu, weil mir das dann einleuchtete, als ich über Marlon Kuhns Position nachdachte. Obwohl die Gewaltexzesse dort natürlich so zahlreich sind, dass man verstehen kann, wie viele Linke dann auf die Idee kommen zu sagen, ja, dieser Staat, also ich weiß nicht. Aber genau, das ist ja der Punkt. Also so ein kleiner Staat mit kleiner Macht im Gegensatz zu Deutschland. Deshalb also diese Antideutschen, die irgendwie Antideutsch sind, so wie ich es ja auch ganz klar ausgeführt habe, aber dann irgendwie Israel solidarisch. Nein. Wie auch immer, das weiß ich gar nicht, wer sind diese Antideutschen überhaupt, von denen immer die Rede ist. Auf Twitter da, vor allem weil sie bekämpft werden, ja, positionieren sich Leute immer gegen die Antideutschen, aber ich sage hier ganz klar, in diesem Sinne bin ich Antideutsch, ja, gegen Deutschland einfach und pro Israel, ja, aber vielleicht nicht natürlich so, ja, so wie es den Anti-Deutschen dann vorgeworfen wird, dass sie da zu blind Israel solidarisch sind und ja, einfach alles, einfach gar nicht mehr nachdenken wollen über die Politik, sondern sagen, das ist das Gute. Und das ist ja auch interessant, das ist ja auch genau dieser Punkt, wenn man das eigene Vaterland einfach nicht mehr lieb haben kann, einfach ganz ablehnen muss, ja, dann muss man halt irgendwo was anderes sehen und suchen. Und klar, durch die deutsche Geschichte bietet es sich dann an, Israel zu sehen. Und ja, dann macht man da aber den umgekehrten Fehler und sagt, da müssen wir alles gutheißen. Alles ist, man sagen, ja, ja, das wird seine Richtigkeit haben. Und hier lehnt man alles ab. Und gut. Und ich denke, mit diesen Worten kann ich dann einen Text vorlesen, den ich genau zu diesem Thema vorbereitet habe. Es gibt viele Themen. Ich bin durchaus in der Lage, mir hier meine eigenen Themen zu schaffen und nicht immer abhängig zu sein von diesen anderen. Die mich einfach halt zur Weißglut sein. Und ich sage es ganz offen, heute ist dieses Corona-Thema, über das ich aus irgendeinem Grund nochmal nachdachte oder wie auch immer in der Straßenbahn war ich vor, da haben relativ viele Leute Maske auf. Aber in der S-Bahn, da hat fast keine Maske mehr. Über 50% hatten heute die Maske unten. In der S-Bahn, sehr interessant, diese Differenzen. Aber dann in der Straßenbahn doch wieder. Warum? Ist es näher an Stuttgart? Ist man da Walker in dieser Blase im Kessel in Stuttgart? Ich weiß nicht. Und ja, dieses Thema, ist auch egal, was genau mich da zum Kochen gebracht hat, aber dann nochmal darüber nochmal nachgedacht, über diese feige Haltung von so vielen von, ja. Und diese Frage, wer ist da Opfer und wer ist Täter? Ist da wirklich der Täter, der Querdenker, der sich radikalisiert und dann irgendwie ausrastet und Gewalt anwendet gegen irgendjemand? Der Querdenker, der da über Monate, Jahre verächtlich gemacht wurde, aus den Geschäften rausgehalten wurde, Schikanen ausgesetzt wurde in der Bahn, um Bahn zu fahren, sich testen zu lassen. Die visuelle Herrschaft über ihn, über uns alle ausgeübt wurde mittels Maskenzwang. Dieses Gefühl eingepflanzt wurde, du bist jetzt einfach hilflos, du musst gehorchen. Und selbst wenn alles keinen Sinn macht, keine Argumente, keine wissenschaftliche Unterfütterung, aber die Masse der Herde glaubt einfach dran. Und die große Autoritätsperson steht ja oben, Drosten, und sagt, dass alles noch gar nicht stringent, alles noch nicht strikt genug geht von der Regierungslinie. Und ja, deshalb, was ich letztes Mal sagte, liebe Mitläufer, und so ist es. So ist es nun mal. Ja, müssen wir nichts beschönigen, ihr seid alle Mitläufer, auch ich bin ja Mitläufer. Versuche mich hier wieder um frei zu schwimmen. Ah, mein Einzelschwimmwettbewerb wieder rum zu. Zu probieren. Ja, ich kann es einfach nicht fassen, was das für eine Mitläufergesellschaft ist. Da wird einem übel, da wird einem schlecht, da denkt man, ja, ist doch egal, ob heute jetzt 1930 ist oder früher. Es ist alles das Gleiche. Wir alle hätten damals leben können und genau das hätten mitmachen können. Und ja, wer kommt dann? Es wird niemand kommen und sagen, du bist schuldig, du, dass das. Es gibt diesen großen anderen nicht, wir werden nie beurteilt und deshalb ist dieser Schulddiskurs in Deutschland, wenn man so auf die Nazizeit blickt, auch völlig abwegig, völlig kontraproduktiv, weil man will es so von sich wegschieben, damit dass man sagt, oh, das ist das ganz Große, das ganz andere. Nee, es ist genauso wie heute. Wir leben im gleichen Mindset, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist auch noch genauso gegeben. In den 20er Jahren, die Demokratie auch schon da war in der Weimarer Republik und ja, wie dann halt in den 30er Jahren der Kapitalismus weiter existieren durfte, weil die Großindustriellen natürlich dieses Bündnis eingehen mit den Nazis und nur ein paar tausend, hunderttausend Millionen Menschen nicht weiter existieren durften. Die wurden dann überflüssig gemacht, für, ja, entbehrlich erklärt. Nun, und ich sage einfach, ja, mag sein, wir werden bald auch alle für entbehrlich erklärt mit dem Atomkrieg und ich will ja einfach noch sagen, was ich von dieser Gesellschaft halte, von einzelnen Individuen, vor allem von diesen Medienmultiplikatoren und ja, einfach sagen, auf euch scheiße ich, ejakuliere ich, das dachte ich so häufiger, diese Formulierung wollte ich unbedingt mal verwenden. Ja, ich pisse nicht nur, ejakuliere auf euch, alle, wahllos, ja, auf alle wirklich, selbst wenn ihr einer Meinung mit ihr seid, mit mir seid, selbst wenn ihr Kommunisten seid, möchte ich mir das heute einfach mal gönnen, ja, mal, ja. Und da, ja. Gut, aber ich glaube, jetzt kommen wir wirklich mal lieber zu diesem Text. Und ja, Israel. Ja, es gab da diesen UN-Report, hieß es. Und der wurde dann irgendwie unterdrückt. Also dieses Jahr ist Menschenrechtsverletzung. Apartheid wurde darin aufgezählt. Und dann aber innerhalb der UN musste das auch irgendwie unterdrückt werden. Die, ja, die Chef Untersucher dieses Berichts sind dann irgendwie zurückgetreten in der UN, weil sie diesen Vorgang, diesen beispiellosen Vorgang irgendwie nicht hinnehmen wollten, dass das dann so zensiert werden soll. Und ja, aber ja, sag ich ja, es ist ja richtig, dass das aufgearbeitet wird, nur eigentlich ist halt auch die Frage, wo schaut man immer hin, so wie der neue 20er-Podcast so gern nach China schaut und sagt, da gibt es keine Menschenrechte, da betreiben sie ihren Menschenrechtsimperialismus. Schicken die Menschenrechte vor und die Bomben kommen dann nach und sagen einfach schon mal, ja, euch wollen wir hier weich kochen, weich machen, eure eigene Bevölkerung davon überzeugen, dass sie es hier nicht so gut haben und dass sie es besser hätten, wenn wir da mal intervenieren. Ne? Und gut. Und ja, da sollte man vielleicht fragen, auf was konzentriert sich die UN hier? Warum werden nicht in den USA auch solche Kommissionen eingesetzt, so Feststellung, was ist die Situation der Obdachlosen? Wie werden da die Menschenrechte gewährleistet oder verletzt? Was ist die Situation mit den Heroinabhängigen, Methamphetaminabhängigen? Wie breitet sich diese Epidemie aus, von der schon seit Jahren, seit 2016 zumindest die Rede war, wegen Trump, seine Wahl, seine Base, war von immer die Rede, diese Epidemie der Drogen, wurde dagegen irgendwas getan? Hat die Regierung hier Schritte unternommen, damit ihre Menschen nicht mehr so barbarischen Gewalten zum Opfer fallen müssen? Dieser Gewalt auch, dass man ja, sich die nicht im Griff hat mit den Drogen, das kenne ich ja selber. Ja, dass man einfach dieser Lust folgt, bis zum Ende sich selbst noch konsumiert. Gibt es da irgendwelche Versuche? Wie werden die Menschenrechte in der Pandemie eingehalten, dass hier gerade die ärmeren Schichten nicht besonders noch darunter leiden müssen und den Job verlieren? Und ja, aber wir schauen halt nach China und schauen uns da an. Ach, ist ja lustig, in Shenzhen habe ich heute auf Twitter gesehen, da mussten Leute draußen schlafen, weil sie keinen PCR-Test rechtzeitig machen konnten abends und dann nicht mehr in ihre Wohnhäuser kamen. Und ja, das ist auch erstmal dystopisch, sieht das aus, klar. Aber dann dachte ich, nee, eigentlich ist es doch wieder dieses Sozialistische, dass man da auch so ein Kollektivgefühl entwickeln kann, zu sehen, es geht den anderen ja auch so. Wir sind jetzt halt alle dem Machthaber ausgeliefert, ja. Auch da würde ich sagen, es ist in dem Fall irgendwie illegitim, diese Covid-Strategie von chinesischer Seite für sich. Es ist eine Politik, die ich nicht unterstützen kann. Und ja, aber wir sind irgendwie dem alle ausgeliefert. Jetzt gilt es halt für alle so, ne? Und jetzt liegen wir halt irgendwie auf der Straße, auf dem Gehweg. Und ich glaube nicht, dass das so unmenschlich ist, zu sagen, du kannst mal eine Nacht draußen schlafen, okay, wenn es bitterkalt wäre, aber jetzt ist ja zum Glück auch noch Sommer in China. Ja, also da finde ich, muss man das dann nochmal mit neuen Augen draufblicken und sagen, sind wir hier, haben wir nicht eigentlich einen grundlegenden Bias drin? Und die Leute in China, die konnten die letzten Jahrzehnte von stabilem Wirtschaftswachstum immer wieder 5% profitieren, Lohnerhöhungen immer wieder 3%. Und in den USA, da halt jetzt seit 4, 5 Jahrzehnten keine Lohnerhöhungen mehr für die Arbeiterklasse, für die oberen Top 10% vielleicht schon noch. Und ja, die Arbeiterklasse, die sich dann vielleicht gezielt umbringt, um diesem harten Los zu entgehen, da immer weiter abzurutschen an den Rand der Gesellschaft. Ich glaube, ja, das sollte man mal untersuchen, was hier eigentlich, ja, was hier für Mitgliedstaaten der UN sind, die aber diese UN-Charta auch regelmäßig verletzen, im Inneren, aber viel eklatanter natürlich im Äußeren mit ihren ganzen Angriffskriegen, wie bei den USA. Und das mit dem Irak ist ja wirklich frappierend, was Lüders da beschrieb. Alles noch vor dieser Invasion 2003. Schon da war der Irak so niedergemacht von einem der entwickelsten Länder dort. Und ja, also da stellt sich mich schon die Frage, wie verblendet muss man sein, hier zu sitzen und China zu kritisieren, da. Aber in dieses Gewässer wollte ich ja nicht mehr reinkommen. Liebe Leute, lesen wir daher meinen Text vor. Ja, also diese UN-Mitgliedsländer. Warum blicken kleinere UN-Mitgliedsländer so gern hierhin nach Israel? Um den Imperialismus zu widerlegen, dessen Prämissen sie schlucken, aber dann doch zeigen wollen, wie auch er zu brutalsten Mitteln greift. Stattdessen sollten viel eher auch Kommissionen über Menschenrechtsverletzungen in US-amerikanischen Gefängnissen und so weiter einberufen werden. Aber an den USA ist doch nichts falsch, die haben es sich erarbeitet, scheinbar im Gegensatz zu Israel, die sich Land einfach genommen haben und die Einwohner unterdrücken, um dort zu siedeln. Genau. Aber es ist ja auch nicht Israels Schuld 1949, dass das da irgendwie so durchgezogen wurde, einfach dieses Land rausgegraben schon den Palästinensern und die dort vertrieben. Ja, das kann man jetzt auch nicht den Israelis zum Vorwurf machen, sondern den anderen stärkeren Nationen, die das so entschieden haben, die da keine friedlichere Lösung gefunden haben, mit denen die dieses Land eigentlich bewohnten. Was ja eine gute Idee ist, dass Israel dann Staat gründen kann, aber da ist es so, geht es halt irgendwie nicht, dass man dann erstmal Krieg und Vertreibung sät und die Leute da entwurzelt, enteignet. Naja, also klar, aber dass die Juden, die dann noch 4 Jahre vorher in den KZs waren teilweise oder von ihren Familien gehört haben, dass die dann sagen, ja okay, geil, das nehmen wir, da gehen wir hin, das ist ja irgendwie logisch. Also das ist nicht ihr Fehler, das ist überhaupt nicht irgendwie ihnen anzulasten, dass sie sagen, ja, dann nehmen wir diese Gelegenheit wahr, hier unseren Start zu machen. Ja, aber jetzt weiter im Text. Aber doch singulär in der fehlenden. Ja, okay, das ist jetzt nicht ganz. Also die Frage war nach dieser Singularität, wo ich sagte, wo ich auch schon drum eierte. Und ja, es gibt natürlich viele Grausamkeiten in der Geschichte. Früher waren die Produktivkräfte noch nicht so entwickelt. Und Hitler hatte das dann einfach zur Verfügung, dass er das so machen konnte. Aber dieser Hass war vielleicht doch ein anderer, war früher mehr auf reale, physische Menschen bezogen, die vielleicht eine andere Religion hatten, aber die man gesehen hat. Und bei den Juden ist es irgendwie dieses abstrakte Element, das unsere Gesellschaft durchdringt und besiedelt. Vielleicht deshalb müssen die Nazis so ruchlos, so müssen eben so brachial vorgehen und alles durchkämmen und die Juden rauszusieben. Es ist schon irgendwie was Singuläres, diese Ideologie des Judenhasses, speziell im Nationalsozialismus. Klar ist der Antisemitismus viel älter, ist kein deutsches Produkt der Antisemitismus. Darauf können wir nicht auch noch den Claim haben, die Urheberschaft, nein, sondern die schlimmsten Auswirkungen hatte es eben in Deutschland. Aber darin, meine ich, liegt schon irgendwie was Singuläres, diese Ideologie, die Hitler dann entwickelt oder die für die Nazis dann kennzeichnend war. Nun, singulär in der fehlenden sozialen, physischen Verbindung zwischen Täter und Opfer. Die abstrakte Ideologie Hitlers führt zu organisierter technischer Vorgehensweise zur Vernichtung. Das ist eine Kausalkette, an deren Ende Menschen auf das nackte Leben, das reine körperliche, reduziert sind und für nichts mehr angesehen werden als physiologische Maschinen, die bis zum Tod zu gebrauchen sind und möglichst effizient zu töten. Genau, es war wahrscheinlich, also ja, das sind einfach meine Spekulationen, Überlegungen, für die Nazis auch so ein Wettbewerb zu sagen, wie effizient können wir sein mit den Juden. Wir wollen denen auch nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, das wäre ja zu viel. Deshalb muss man sie noch so verarbeiten nach ihrem Tod. Wir müssen schauen, dass wir sie selbst da noch möglichst gering schätzen und sagen, sie sind es eigentlich nicht wert, dass wir uns mit ihnen befassen. Irgendwie, ja, denke ich, geht diese Ideologie so weit. Also ja, das ist singulär. Meine Einschränkung, wenn man den Holocaust essentialisiert und wie gebannt nur darauf starrt und dem heuchlerischen Nachkriegsdiskurs der Aufarbeitung im Westen folgt, Aufarbeitung in Anführungszeichen, dann verliert man neben diesem Jahrhundertverbrechen die sonst üblichen Gewohnheitsverbrechen des Imperialismus aus den Augen und sieht auch nicht mehr, wie diese Konstellation der Entrechtung, Unterdrückung, Lüge und Gewalt, welche die kapitalistische Produktionsweise begleiten und ermöglichen, erst den Faschismus hervorbringt durch die inhärente Tendenz zur Destabilisierung der Konjunktur, was in sogenannten Krisen mündet, die Millionen arbeitslos und anfällig für die Parolen derer machen, die das Proletariat teilen und zerstückeln wollen, etwa in deutsche und nichtdeutsche Juden und Christen, statt den wirklichen Klassenfeind wahrzunehmen, anzugreifen und unschädlich zu machen. Genau, unschädlich machen, die Kapitalisten, die Bourgeois oder die, die ihre Ideologie vertreten, aber eben nicht töten, sondern aus ihren Machtpositionen bringen, irgendwie einer sittlicheren Arbeitsform zuführen, dass sie da unter anderen Bedingungen weiterleben können, aber nicht mehr so einen negativen Einfluss auf die Gesellschaft. Weiter. Wenn man auf den Holocaust als das ganz andere Ereignis der Geschichte blickt, essentialisiert man ihn genauso wie Hitler die Juden zum ganz anderen stilisierte. Der Holocaust ist ein singulär grausames Verbrechen, das sich aber nur aus den vorhergehenden Normverbrechen des Kapitalismus erklären lässt und die nachfolgenden Unterdrückungsfeldzüge gegen Millionen Menschen, meist angeführt von den USA, nach Deutschlands vermeintlicher Läuterung pro forma erst ermöglicht. der Holocaust auch als Ermöglicher. Wenn wir hier schon so das ganz Schlimme haben, dann ist ja klar, ja, man kann da gegen den Vietnamkrieg protestieren, ne? Aber was willst du machen? Also, es ist ja klar, wir Deutschen, wir waren da ganz schlimm. Und alles, was jetzt passiert ist, ist, ja, zumindest nicht mehr so schlimm. Da sterben dann vielleicht 20 Millionen Menschen, wie Schätzung zufolge in den US-Kriegen seit nach 45 gestorben sind. Ja, weiß ich nicht genau. 10, 20 Millionen. Aber okay. Die Machtposition und ökonomische Potenz Nazi-Deutschlands wird zu einem Gutteil auf die USA und die BRD übertragen, die mit dem aus jüdischem Gold und Gebeinen akkumulierten Besitz weiter fortfahren, die Restwelt auszuplündern, nun aber meist nicht immer, siehe Vietnam, Irak, auf geschicktere, verdecktere, nicht so offenkundige Weise wie die Faschisten in Deutschland oder Japan oder das kolonialistische England oder Spanien ab dem 16. Jahrhundert. Ja, wie Matthias Brückers schrieb in seinem letzten Blogantrag zur Ukraine, also irgendwie geht es einfach nur darum, es gibt keinen Lokführer, es gibt kein Ziel, aber das einzige Paradigma ist, einen endlosen Krieg am Laufen zu halten, so wie man es in Afghanistan gesehen hat. Es gibt sonst nichts, es muss danach auch keine Analysen geben im Pentagon, was schiefgelaufen, was nicht. Nee, es ist einfach Mission accomplished immer, solange Krieg ist und jetzt Afghanistan-Krieg zu Ende, da ist die Frage, wo kann man da den nächsten Krieg anzetteln? Und zum Glück hat da ja schon was gebrannt in der Ukraine, da musste man nur noch ein bisschen ja, Öl ins Feuer gießen, wie es dann hieß, seit Dezember irgendwie. Putin bereitet sich auf den Einmarsch vor, durch die amerikanischen Kreise, Geheimdienste und so weiter, diese Informationen ihm schon so gestreut. Und dann ist Putin ja wirklich eingeschickt. Also ja, es geht für die USA darum, auch wenn sie hier jetzt mal in dem einen Fall nicht ja, als erste diese Grenze überschritten haben, mit der Armee, mit der eigenen Armee einzurücken, sind sie ja doch schon vorher in die Ukraine eingerückt mit ihren Geheimdiensten, mit ihren Armeeberatern. Und ja, es geht ihnen darum, einen möglichst langen, endlosen Krieg am Laufen zu halten. Und genau das sieht man auch in der Ukraine seit 8 Jahren Krieg. Ja, aber was ist das? Also irgendwie, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Lassen wir dieses Jahr mal weg, 2022. Das wäre gar nicht passiert. Aber irgendwie, es kann doch nicht sein. Irgendjemand muss sich doch fragen, was ist hier los in Europa? Hier ist seit 8 Jahren Krieg im Donbass. Mehr als 10.000 Menschen sterben da über die Jahre hinweg. Und genau all das, glaube ich, führe ich dann wieder zurück auf Corona. Dass man da dann so genau hinschauen will mit dem Tod und sagt, oh, hier und da 1.000 Tote. Und, oh Jesus, kann doch nicht sein, dass wir so sozialdarwinistisch sind. Die Gesellschaft, was ist mit der Lust? Ne? Das ist halt die deutsche Gesellschaft, weil wir es eigentlich alle wissen, dass diese Gesellschaft ist, die es nicht juckt, wenn da seit 2040 ein Krieg schwelt an der Ostflanke. Und man sagt, ja, das ist ja aber ganz weit weg, das sind die Ukrainer, die da sterben. Und ja, die Russen, die jetzt leiden unter Sanktionen, auch die Ukrainer, die unter einem Wirtschaftseinbruch zu leiden haben, ja, ist halt jetzt irgendwie normal, denn die neue Normalität wird noch in Deutschland auch in 30 Jahren Krieg. Also vor 30 Jahren muss man nicht anfangen, das irgendwie in Frage zu stellen oder zu fragen, ja, was gibt es eigentlich, was wir machen können? Ist unsere Politik irgendwie daran beteiligt? Hat die ein Interesse, arbeitet die darauf hin, den Krieg exakt so weiterlaufen zu lassen und immer noch weiter anzufahren? Ja, das ist einfach diese Matrix, die ich sehe, das ist die wirkliche Realität, die da draußen ist, die man aber nicht mehr wahrnimmt, wenn man in dieser Medienmatrix gefangen ist und immer nur das als wahr, als real anerkennt, was da verkündet wird, was auf die Tagesordnung, in die Diskursordnung kommt. Genauso natürlich in Syrien. Irgendwann wäre es auch logisch zu sagen, ja, Assad hat dann irgendwie die Oberhand. Wir müssen als Westen das zurücknehmen, von unserer Position abrücken. Dass er stürzen muss, dann müssen wir ihn jetzt unterstützen, wiederum sein Volk zu ein, den Staat wieder aufzubauen. Aber ja, irgendwie werden immer noch diese Terroristen unterstützt, die Islamisten von den USA, indirekt sicher auch von Deutschland gesponsert, unterstützt. Und ich weiß nicht, was da genau Fakt ist jetzt. Sage ich, das ist auch so mein Punkt, man muss immer so genau Bescheid wissen anscheinend. Es könnte sein, jemand kommt dann was und ja, ist ja auch richtig, wissenschaftlich zu sein, da muss man genau nachbohren. Das ist irgendwie langweilig, die Wissenschaft, aber trotzdem kann man ja schon mal vorher auch philosophisch denken und überlegen, ja, was ist das in Syrien? Es ist tatsächlich so einfach, dieses Dispositiv, was Bröckers nannte, einen Krieg zu erzeugen, der möglichst lange, möglichst automatisch, möglichst für immer weiter läuft. Und ob dann am Ende diese paar Milliarden an Profiten für die Rüstungskonzerne das Entscheidende sind, oder was weiß ich, einfach diese Verbandlung im Militär zu den Konzernen, zur Politik, die schon so ideologisch, ja, die halt auch schon so viel eingetrichtert bekommen hat, dass sie von allein in Richtung Konfrontation, Aggression immer wieder steuert und dann solche Leute wie Kissinger eher noch bremsen, weil sie noch in der Lage sind, strategisch, geopolitisch zu denken und sehen, das ist heute aber nicht mehr so dieses strategische Denken, was danach zielt, die USA nach oben zu bringen, ihren Platz, ihre Macht auszuweiten und zu erhalten, sondern das wirklich noch irgendwie Chaos zu sehen und immer weiter ein Krieg, aber das ja irgendwann wird es vielleicht jemand zurückschlagen, wird über die Stränge schlagen und das, ja, ich denke, das ist so, was Kissinger sieht und wofür man ihn auch, ja, loben kann, sagen kann, jawohl, er ist einfach derselbe geblieben, ist heute so blutrünstig wie damals im Vietnamkrieg, aber der Kontext, die Umwelt, die gesamte US-Politik hat sich verändert und ist heute um ein Zigfaches blutrünstiger, brachialer, mordlustiger als damals bei Vietnam. Und deshalb kann er dann nicht mehr so ernst genommen werden. Aber gut, ja, jetzt aber weiter in diesem Text. Der ist ja gleich zu Ende. Auf geschicktere, verdecktere Weise, ja. Die Restwelt ausplündern, also die Spanier wollten da das Gold mitnehmen. Aber haben ja auch Regierungsstrukturen aufgebaut in Südamerika immerhin. Irgendwie eine Verwaltung, auch wenn es so weit weg war und Handel damit betrieben. Aber ja, den USA ist heute alles egal. Noch nicht mal das Öl nehmen sie mit, wie Trump sagte. Im Irak hätte er doch mal das Öl mitgenommen, aber darum geht es ja gar nicht, dass in irgendwelche Rohstoffe es geht. Darum die Finanzhegemonie zu stärken. Aber generell, vielleicht ist auch niemandem wirklich klar, um was es eigentlich geht bei diesen Kriegen. Es ist auch egal. Ich finde schon, dass dieses mit den Verquickungen Politik, Militär, Geheimdienste, Rüstungsindustrie, das hat sehr was sehr Wichtiges für mich. Dass die Geheimdienstler ja auch sagen, ja, das ist ja schön und gut hier, aber hier habe ich Macht, kann alle überwachen. Aber irgendwie nach meiner Karriere will ich vielleicht auch doch nochmal mehr verdienen, das 3-4-fache. Wenn ich dann in die Rüstungsindustrie wechseln will, dann muss ich denen jetzt ja auch ein paar Aufträge zuschanzen. Also dann wäre es ja logisch, nur ein Krieg oder eine neue Bedrohung, damit wir dieses Budget rechtfertigen. Und irgendwie ist es ja auch beim Pentagon so, dass da ja gar nicht Rechnung geführt werden kann, gar nicht klar ist, wohin geht das Budget. Das versickert in irgendwelchen dubiosen Quellen, so wie in der Ukraine auch, die Waffen, die dahin geschickt werden. Irgendwo dann ja weiterverkauft werden und wie es bei Brückers hieß, die Hälfte oder zwei Drittel gar nicht bei den ukrainischen Soldaten an der Front ankommen, sondern halt ja in die Profiterträge, die Kassen dieser Oligarchen, der Waffenhändler da ging und so auch in den USA, das ist ja genau das viel größere Land, viel schlimmer, was da also passiert. Also, dürfen wir uns auch nicht ja, so auf die Ukraine verbeißen. Auch ganz klar machen, das ist, diese Leute dort sind ja auch ihrem Regime ausgeliefert. Die meisten Ukrainer sind ja auch so grundgute, herzliche Menschen, wie ich sie auch kenne. Ja, kann ich einfach nur sagen. Und ist ja wunderbar. dass man die jetzt hier aufnimmt, aber natürlich wäre es viel besser, dafür zu sorgen, dass der Krieg dort endet. Und das ist halt grüne Politik par excellence, à la Baerbock, dass man sagt, wir müssen alle aufnehmen, aber der Krieg muss weiterlaufen. Wir dürfen nicht mit Russland verhandeln. Die Russen sind die ganz anderen. Es ist ganz klar, Putin steht moralisch eine Stufe unter uns. Und ja, das ist die grüne Politik, zu sagen, der Krieg, der fern ist, der muss weiterlaufen. Das ist halt die US-Doktrin. Wir wissen alle nicht, was damit auf sich hat, aber es ist irgendwie so Standard. Und die Leute, die dann aber davor fliehen, die müssen wir alle aufnehmen. Und das ist dann irgendwie, ja, die Unmenschlichkeit dann garniert noch mit bisschen Menschlichkeit, damit man sagen kann, ja, aber irgendwie, wir haben es doch versucht. Wir sind halt nicht so mächtig, reden sich die Politiker dann wahrscheinlich ein. Aber ja, weiter hier im Text. Die Blaupause für das heutige Holocaust-Verständnis lieferte Joschka Fischer, der mit Nie wieder Auschwitz eine deutsche Kriegsteilnahme begründete. Vor 1945 war Deutschland böse, danach gut. Ergo hat es das Recht, in alle Gebiete einzumarschieren, die es nun wiederum für böse erachtet, da man ja als Deutscher selbst Erfahrung hat, wozu so ein böses Verhalten führen kann, nach Auschwitz eben. Dieser vermeintliche Antifaschismus bereitet also nur den nächsten Faschismus vor. Durch den rot-grünen Jugoslawienfeldzug ist die deutsche Bevölkerung schon mal darauf vorbereitet, dass es von nun an wieder denkbar ist, für die Wahrung unserer Werte und Volksinteressen Richtung Osten zu marschieren. Ja, das finde ich gut. Soll doch Jan Böhmermann mitmarschieren, der da so an Bord ist, begeistert ist. Jetzt, ja. Dass es gegen Russland geht, dass die irgendwie anders sind. Und ja, aber hier gibt es natürlich noch mehr zu sagen zu Israel. Dieser Text trifft ja auch nicht eigentlich den Kern, was ich meinte, mit diesen kleineren Ländern auf der Welt. Da ist es irgendwie logisch, die schauen sich Israel an und sehen dann diese Gewalt, diese Trennung der Bevölkerung in den besetzten Gebieten, dass das da also diesen Krieg gab in den 60ern. Seitdem sind die Golanhöhen und ja, andere Gebiete besetzt. Und dann sieht man, die Leute werden da, dann wird ihr Grund und Boden genommen. Und die werden dann noch nicht mal dann gleich behandelt in diesem Staat. Ja, das sind dann diese Widersprüche des Imperialismus, wo sich die kleineren Länder vielleicht denken, da lässt sich ja besonders gut sehen. Liegt ja so auf der Hand, wie heuchlerisch der Westen die ganze Zeit ist. Der predigt uns das von Menschenrechten und so weiter. Und dann macht er selber hier das. Und deshalb zeigt man so gerne auf Israel. Und das ist ja auch nicht ganz falsch, nur ist es halt doch im Gesamtkontext falsch, wenn man dann auf Israel zeigt und glaubt, da würden die größten Widersprüche und da müsste man nur hinschauen, um zu sehen, was der Imperialismus für ein verbrecherisches System ist. Sondern nee, da muss man eher nach Amerika, Nordamerika und nach Mittel- und Westeuropa schauen. Und ja, das sind die verbrecherischen, die menschenrechtsfeindlichen, die antidemokratischen Regime, die Interessen ihrer Bevölkerung gezielt missachten und wie jetzt zum Beispiel eine Politik der Verarmung der Bevölkerung betreiben, jetzt sogar im eigenen Land, nicht nur wie früher in Südeuropa. Und das trauen sich die kleineren Länder aber nicht, mit dem Zeigefinger dahin zu zeigen. Länder wie Argentinien, Peru oder afrikanische Länder denken dann, ja, nee, aber da läuft es ja materiell so gut in Europa. Es kann ja nicht ganz falsch sein, wir wollen ja auch sein wie die. Und das ist ja auch logisch aus ihrer Position, das ist ja auch verständlich, nur muss man das eben dann hier konterkarieren aus der europäischen Situation und sagen, ja, wie schlecht es uns hier eigentlich geht, dass wir zwar ja nicht ums Überleben kämpfen, aber doch eben psychologisch unsere Regierung ausgeliefert sind, die uns beherrscht, uns als Sklaven hält, uns wie Babys anspricht, in diesem Duktus von Baerbock oder Habeck. Und ja, also es ist ganz klar, dass man das offenlegen muss und sagen muss, nee, das ist nicht das bessere System hier. Und Es sieht nur so aus. Es wird geschickt gemacht. Ja, es ist sehr geschickt. Es wird so angestellt, dass es so aussieht. Hier gibt es noch diesen Schutz vor Willkür. Hier sind die Gefängnisse noch gut, ja, relativ gut finanziert, dass es nicht so überfüllt ist wie in anderen Ländern. Und all diese Dinge, die von der ökonomischen Basis abhängen, die laufen hier halt noch relativ gesehen besser. Und ja, das ist aber leider nur Frucht des Imperialismus, der im gleichen Atemzug, indem man es hier besser macht, indem man hier Reichtum anhäuft, woanders Elend produziert. Und so ist es ja richtig, dass Israel dann auf die Gewinnerseite wechseln konnte, auf dieses Imperialismus. Auch wenn das immer noch eigentlich die ganz falsche Seite ist, aber ja, jetzt gab es halt in dem historischen Moment keine andere Option. Der Weltsozialismus auch damals noch schwach und unterlegen. Und ja, also da ist es dann richtig zu sagen, das machen wir jetzt nicht den noch zum Vorwurf, dass sie hier eingegliedert sind in die US-Hegemonie, in den USA-dominierten Weltkapitalismus. Und es ist gut, es ist was Schönes, dass dieses Land so aufsteigen konnte. Ja, im Gegensatz zu vielen anderen seiner Nachbarländer, das muss man durch den Blick haben, dass das genau das Chaos ist, das der Imperialismus produziert und die Ressentiments, die von ihm immer wieder geschürt werden, entfacht werden, die Perspektivlosigkeit für Millionen, Milliarden Leute, die er erzeugt und erzeugen muss. Und es ist trotzdem was Gutes, was Schönes, dass Israel existiert und auch Deutschland, wenn das keine Existenzberechtigung mehr hat, ist ja doch noch schön zu sagen, immerhin für dieses andere Land soll das garantieren, dass es noch existieren kann. Ist schon ein schöner Gedanke, finde ich, aus dieser Merkel-Rede, dass, als sie sagte, ja, es gehört zur Staatsräson Deutschlands. Das Existenzrecht Israels. Also ja, wir können nicht ernsthaft glauben, die Institutionen wie die UN wären in der jetzigen Form überhaupt irgendwie glaubhaft, überhaupt irgendwie sinnvoll, wenn es ja richtig ist, wie im Aufwand-Podcast immer wieder betont, wie die UN systematisch geschwächt werden, vor allem durch Deutschland und andere starke Nationen, ihre Befugnisse immer weiter ausgehöhlt werden, sie gezielt umgangen werden. Ja, das kann man jetzt in dem gegenwärtigen Zustand nicht so drauf blicken und sagen, die UN-Charta oder die, na, das soll eingehalten werden. Ja, das wäre gut, wie Xi Jinping sagte, man müsste es erstmal als Ziel fassen, zu sagen, jeder sollte sich dran halten, aber jetzt gewisse Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen und so weiter, ja, es ist, irgendwie führt es ja auch nirgendwo hin, irgendwie ist doch klar, es gilt das Recht des Stärkeren, die Stärkeren, die USA machen halt, was sie wollen. Und deshalb war es ja sehr richtig von Kenia zu sagen, ja, wir wollen nicht, dass wir Spielball der größeren Mächte sind. Jetzt vielleicht bezogen auf Russland, aber vielleicht hatten sie da auch schon einen größeren Bogen im Hinterkopf, dass sie sagen, ja, okay, lieber Westen, wir wissen, dass ihr so bescheuert seid, dass ihr jetzt nur an Russland und den Konflikt, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine denken könnt. Aber jeder andere auf der Welt sieht ja eigentlich, was wir damit eigentlich meinen, dass wir nicht mehr diese US-zentrierte Weltordnung wollen, wo der westliche Block einfach machen kann, was er will. Wo er einfach ja, ein afrikanisches Land wie Libyen komplett niederbombt, destabilisiert, aufteilt in mehrere Gebiete, die jetzt seit ja, schon über einem Jahrzehnt da Bürgerkrieg dann führen. Und gut, das geht so einfach nicht. Das wollen wir nicht. Egal ob Völkerrecht oder was auch immer. Für uns ist klar, als kleines Land, wir dürfen nicht zum Spieler großer Mächte werden. Und da kam mir gestern nur die Idee, könnte nicht jetzt China unter diesem Dach der BRICS oder welche Organisation auch immer da eine Einheitsfront gegen den Westen formen und dann irgendwie mit einem ganz großen Knall an die Weltöffentlichkeit gehen, mit einem Dokument, das irgendwie diese 130 oder 150 Staaten unterschreiben, eben fast alle, außer diese großen westlichen Staaten, diese 7 oder 10, wie auch immer, dass die das dann unterschreiben und sagen, ja, also wir fordern euch jetzt auf, erstens Ukraine, ja, da die von euch kontrollierte Selenskyj-Regierung, die ja durch ökonomische Abhängigkeit vom IWF kontrolliert wird, zu Friedensverhandlungen zu zwingen, zu einem sofortigen Waffenstillstand zu zwingen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil. Auch die sonstigen US-Verbrechen oder ja, von anderen westlichen Staaten müssen beendet werden, wie der Drohnenkrieg, die Folterlager auf Kuba und so weiter und so fort. Da werden diese Punkte dann aufgelistet und gesagt, all das muss sofort enden. Sonst werden wir, dieser Block, dieser 130, 150 Staaten, in den sofortigen, ja, Sanktions- und Blockademodus schalten. Und so also könnte es sein, dass sie dann sagen, nee, hier Mexiko zum Beispiel ist dann auch Teil dieses östlichen Blocks, dieses anti-westlichen Blocks, und sagen, nee, ab morgen darf dann kein Produkt mehr über die Grenze gehen in die USA. Also es ist komplett Blockade. Keine Website, die von einem Mexikaner programmiert oder gehostet wird, darf noch in Europa aufrufbar sein. Es ist einfach komplett Blockade. Einfach komplett sagen diese Länder hier, ja, das wird jetzt zu Verwerfungen führen, auch zu Armut in unseren Ländern, aber für die gesamte, also um einen großen Plan zu haben, ja, ist es doch richtiger jetzt, weil wir dadurch in den kommenden Jahrzehnten uns davon abwenden können und genau das verhindern, dass wir zum Spielball werden, dass solche kleineren Länder dann wieder zu leiden haben unter der Willkür dieser größeren, dieser mächtigeren, potenten Staaten. Und da könnte man das also so sagen, ja, jetzt, das wird auch krass werden, wenn man es wirklich so ja, so kompromisslos durchzieht, dass man sagt, gar keinen Handel mehr mit diesen Ländern. Und dann wird es hier vielleicht auch bei uns zu Armut oder Hunger kommen, aber wir müssen eben die Produktionsverfahren umstellen mit jemand anderem handeln, weil es ist ja eigentlich klar, wir können das alles auch von uns selber machen. Wozu sollen wir irgendwie Weizen aus Europa importieren? Der Weizen kann auch woanders wachsen. Irgendwo wird es schon noch ein Stückchen Land geben. Auch wenn das jetzt sehr hart ist, so eine Umstellung, es ist doch besser, das jetzt mal zu wagen und zu sagen, ja, hier friedliche, immer diese halbwegs friedliche Blockadepolitik, dass wir jetzt nicht mit Waffen gegen den Westen anrücken, sondern einfach sagen, nee, mit so einem Partner kann es keinen ökonomischen Austausch mehr geben, der elementare Menschenrechte missachtet. Wir sind hier nicht auf einer Wellenlänge, was Menschenrechte anbelangt mit dem Westen. Wir werden das nicht weiter akzeptieren einfach. Also entweder oder der Westen kann sich auch auf unsere universalistischen Werte verpflichten, die dann für alle gelten, Gewaltfreiheit, vor allem im Äußeren, dass man da nicht willkürlich andere Länder angreift oder Militärbasen auf der ganzen Welt unterhält. Aber ja, wer da nicht mitgehen will, die müssen wir hier halt ausschließen. Und so wäre noch ein weiterer interessanter Move, dachte ich, von dieser 150er-Gruppe dann, dass sie sagen, ja, gut, liebes Europa, wir wissen, dass ihr sitzt immer so auf dem Zaun, ne? Ihr traut euch nichts richtig mehr zu. Ist auch logisch nach so einer Katastrophe wie dem Zweiten Weltkrieg, dass man da sich erstmal vielleicht verkriechen will und sagen will, ja, die USA, die pampern uns, die machen doch schon, und wir hier, ja, wir wirtschaften halt gern friedlich, wie wir meinen, aber ja. Wir militärisch, außenpolitisch schließen wir uns einfach dem an, was die USA so vorgeben. Das wird ja seine Richtigkeit haben. Die sind ja die Guten. Und wir haben ja gesehen, wie es endet, wenn man nicht den Guten folgt. Ja, dann kann es noch ganz böse werden. Also lieber den Guten folgen, gegen die Bösen immer wieder. Wenn irgendwo jemand böses, ein böses Regime aufkommt, dann rücken wir da natürlich an. Ist ja klar. Also ja, so diese kindische, infantile Haltung von Europa, das nicht wirklich bereit ist, für sich selbst zu stehen, nicht wirklich erwachsen ist in diesem Stadium. Und deshalb könnte der globale Süden, diese Vereinigung unter Führung von China, könnte dann darauf blicken und sagen, ja, liebes Europa, wir geben euch noch eine letzte Chance. Ja? Also ihr seid auch wichtig für uns, auch aus diesen rein ökonomischen Zwängen, aber auch kulturell und so weiter. Und wir sehen auch, dass ja im Grunde auch nur Opfer seid dieses US-Imperialismus. Wir geben euch noch diese Chance euch mit uns zu verbünden gegen die USA. Gegen dieses Land müssen wir jetzt wirklich die Blockade ins Werk setzen. Und Europa, ihr könnt euch noch auf unsere Seite schlagen, aber die USA nicht. Zumindest nicht, bevor nicht materielle, gravierendste Änderungen geschehen in ihrem außen- und militärpolitischen Handeln, dass diese Militärbasen aufgelöst werden auf dem Territorium anderer Länder, dass und so weiter, Atomraketen, die stationiert sind irgendwo, also dass das alles aufgelöst wird, das könnt ihr ja gern bei euch machen, Folterlager, könnt ihr ja gern bei euch machen, wenn das eure humanistischen Werte sind, dann ja, macht doch die Folterlager da in Texas. Könnt ihr ja machen, Todesstrafe und so weiter, kann ja jedes Land, aber bitte nicht im Ausland. Da müssen schon irgendwie dieser Kompass gelten, wo wir uns alle darauf geeinigt haben, dass das nicht geht, die Souveränität von einem anderen Land so zu verletzen. Genau, also für die USA gibt es diese Option nicht, gleich unserem südlichen Block beizutreten. Aber wir laden sie natürlich auch herzlich ein, zu sagen, ja, wir wollen ja auch genau das. Wir wissen natürlich, dass wir Leid verhindern müssen, dass so eine Konfrontation nicht gut sein kann, vor allem für die Menschen, für die Ärmeren, die weniger Mächtigen, die sich nicht irgendwie absichern, abkoppeln können. Also wir müssen auch darauf hinwirken, wieder zu einer Zusammenarbeit, zu einem Austausch, Handel, ja, auch politisch, vielleicht irgendwann auch wieder militärischer Zusammenarbeit zu kommen mit den USA, aber erstmal müssen diese Fragen geklärt werden und so wie jetzt gibt es da überhaupt keine Verhandlungsgrundlage. Das ist überhaupt nicht mehr akzeptabel. Und warum wir das die letzten 70 Jahre akzeptiert haben, ist ganz einfach die überlegene Waffenmacht, dass wir einfach Angst hatten, uns die Knie geschlottet sind. Aber jetzt haben wir diese, nee, dieser Mexikaner hatte eben doch recht, Emiliano Zapata, lieber stehend sterben, als auf Knien zu leben. Und so fühlt es sich an, dass wir hier nur knien gelebt haben, dass wir ja, die ganze Zeit denken, es jederzeit könnte der Atomkrieg ausbrechen. Wir wissen nicht, was die USA da schon wieder anzetteln, warum, wo, wie. Aber wir sind ja irgendwie alle ausgeliefert. Und das kann so nicht weitergehen. Wir leben hier eigentlich nur auf Knien. Und das ist die Position, mit der globale Süden, also Europa, ansprechen könnte und sagen könnte, ja, kommt, ihr sitzt doch eigentlich auch im gleichen Boot wie wir. Aber wenn nicht, dann ja, wird es leider hart werden. Wir werden das Angebot nicht zweimal aussprechen. Gut. Und ja, soweit nun zur Außenpolitik. Jetzt möchte ich noch vielleicht ein bisschen mehr machen, weil ich mich jetzt so schwungvoll fühle. Angriffslustig, aggressiv auch fühle heute, ja, sage ich ganz offen. Das ist ein Text. Ah ja, oder Lüders noch. Lüders, ja, schon am Tag nach 9-11 wurde dann über den Irak diskutiert, obwohl der gar nichts damit zu tun hatte. Selbst nach der offiziellen Erzählung, ja. Man kann ja, also das ist dieser automatisierte Krieg, der einfach laufen soll. Man kann ja auch sagen, warum bringe ich das überhaupt noch an hier mit 9-11? Was war da die Verschwörung? Man kann ja sagen, ja, selbst wenn es die offizielle Version war, ist ja trotzdem so barbarisch, so verbrecherisch, was die USA dann darauf basierend mit dieser Begründung anrichten, dass sie da einmarschieren in Afghanistan und im Irak und die Soldaten dann das ja glauben, wie Daniele Ganser immer wieder hervorhebt, die Soldaten, die im Irak sind und da kämpfen, die man fragt, ja, was macht ihr hier? Die sagen dann, ja, also wegen 9-11 halt, weil der ist der 9-11 verursacht hat. Und ja, das ist ja noch nicht mal die offizielle Geschichtsschreibung, aber das ist halt, was in diesem Medienblabla dann hängen bleibt. Und so ist also dieser freie Westen, wo man sich frei informieren kann. Ja, jeder hat die Wahl. Du bist hier frei, du hast deine Menschenrechte. Du bist nicht beherrscht. Nee, nee. beherrschst, dass du eine Pistole an den Kopf gehalten kriegst. Bist du nicht, wie bei Putin. Du bist halt so, dass du dann in den USA lebst und irgendwann, ja, ist irgendwie dieser große Tag, jetzt ist patriotisch alles wieder zusammenstehen, irgendwer hat uns angegriffen und ja, dann heißt es halt, ja, du musst da hingehen in den Irak. Da. Dafür kämpfen wir jetzt, weil wir wurden ja angegriffen, wir sind ja im Recht und ja, diese Leute, die Soldaten sind doch nicht schuld, das ist ja das ganz normale Volk, die ebenso beherrscht sind wie in allen anderen Ländern von der herrschenden Klasse. Aber die gehen dann da halt hin in dem Glauben, ja, das ist jetzt hier wegen Saddam, der steht in Zusammenhang mit 9-11 und ja, das ist dann diese freie Bildung im Westen, diese Wissenschaft, diese freie Meinung, ja, jeder kann sich ja die Meinung frei bilden und für den Meinungsmarkt, da ja, fügt sich das halt so zusammen, wie es gerade den Herrschenden passt. Dann passt halt so rein, dass man sagt, ja, jetzt geht's gegen den Irak. Und dann findet man sich da halt als amerikanischer Soldat wieder, steht da, in seinem Gefecht verwickelt, stirbt vielleicht und weiß noch nicht mal warum. Es ist so zynisch, so. Aber ja, genau deshalb meinte ich, was macht es da noch einen Unterschied? Ist es dann überhaupt noch zynischer zu sagen, 9-11 war vielleicht auch direkt von der amerikanischen Regierung inszeniert, vorbereitet, durchgeführt und geplant, finanziert, wie auch immer? Also irgendwie hatte da auch die Regierung ihre Finger im Spiel und selbst da gegen die eigenen Bürger setzt sie so eine brutale Gewalt ein. Selbst, ja, das ist ja auch irgendwie noch auf einem ganz anderen Level, dann auch so ein Theater, so eine Theatergewalt, dass man Gewalt einsetzt, aber auch irgendwie gleich so instrumentalisiert, auch so gleich weiß, was man damit machen will, was die Leute jetzt denken sollen über das, wie man damit jetzt was begründet und so weiter. Da macht es keinen wirklichen Unterschied und das ist völlig richtig, sage ich, ja, macht moralisch keinen Unterschied, also ob jetzt 9-11 irgendwie von den Saudis irgendwie oder von den irgendwelchen Islamisten, Osama Bin Laden und so weiter, geplant wurde, dass die verantwortlich sind oder jetzt eher US-amerikanische Geheimdienstkreise, Militär und so weiter, macht moralisch überhaupt keinen Unterschied. Nur, es macht medial einen Unterschied. In der medialen Vermittlung nämlich, dass das einen sehr großen Unterschied war, wenn man bei so einer großen Sache wie 9-11, das irgendwie das größte Ereignis der letzten Jahrzehnte war, zumindest so herausragt, ja, wie die Tower, als sie noch standen, irgendwie alles überragen. Und wenn das also in den Medien immer wieder, ja, durchgekaut wird, es gibt da diese Verschwörungstheoretiker, die sagen, die Türme seien, wären gar nicht eingestürzt durch ein Flugzeug, die waren extra so konzipiert, dass sie selbst einen Einschlag von einem Flugzeug überstehen könnten. Und es sieht eher danach aus, als wenn die gesprengt wurden. Aber ja, das sind also die Verschwörungstheoretiker, ganz klar. Und nicht wahr. Und dann ist dieser Mediendiskurs, dieser Pia Lamberti, Katharina Nockum-Diskurs, ja, man weiß es nicht, wie sich Leute da so reinsteigern. Ne? Man weiß nicht, wie kommen Leute auf sowas Verqueres, dass die denken, boah, diese Türme, die seien jetzt nicht so eingestürzt, wie es die offizielle Version uns erzählt, da muss es irgendwas geben, was uns die Regierung verschweigt. Ja, da sind dunkle Mächte im Spiel in der Tat. Ja, es ist so verdreht, dass, ja, das sagt man dann diesen Leuten, den Verschwörungstheoretikern. Und man kann sich nicht erklären irgendwie. Man will sich nicht erklären, ne? Und ja, also genau das meine ich, dieses Mediale zu sehen. Die Medien lügen, aber sie lügen nicht nur einfach so, wie man es ja sowieso kennt, mit der Flüchtlingskrise, wo es hieß, es ist eine Krise. Sie hat aber eigentlich nie existiert. Es wäre niemandem aufgefallen, dass mehr Flüchtlinge kommen. Also ja, die Medien schaffen diese Flüchtlingskrise, geben 80 Millionen Deutschen das Gefühl, dass sie jetzt gleich überrannt werden, dass wir jetzt aus allen Nähten platzen, dass jetzt wirklich mal die Regierung gefordert ist, auf den Tisch hauen muss. Und deshalb führt der Horst Seehofer dann sein Schauspiel auf mit Merkel. Und die SPD sitzt auch noch irgendwie dazwischen und nickt alles ab. Und ja. So lügen sie natürlich schon die ganze Zeit, indem sie eine Realität konstruieren, die einfach nicht da ist, die einfach eine Lüge ist. Aber gleichzeitig ist doch irgendwie noch so viel krasser, diese Lüge mit 9/11. Also ja, ist ja auch egal. Es ist sowas Subjektives, dass man einfach denkt, ja, ich hatte doch auch immer dieses Vertrauen in Mama und Papa, dass wie Mama und Papa die Autorität der Medien, der Regierung, dieses Parlaments oder was auch immer. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass die nicht so offen belügen würden. Und das, ja, ich glaube, das ist es. Und wenn man dann so verzweifelt ist, und das anhand von 9/11, dieser Frage sieht ja, wer hat die Türme zum Einsturz gebracht? Wenn man sich da auf die Verschwörerseite stellt, dann fällt es leichter, viele andere sogenannte Selbstverständlichkeiten des westlichen Diskurses in Frage zu stellen, einfach darüber hinwegzugehen und zu sagen, nee, für euch ist es vielleicht klar, für mich nicht, warum es hier mehr Menschenrechte geben soll als in China. Ja, also es ist dann einfach meine Position und ich will dazu. Und ich weiß, dass ich recht habe, also, weil ich weiß ja, wie gefangen ihr alle seid in diesem Mainstream-Diskurs und wie der auch mich fast noch wieder in seine Bahn gezogen wird. Das ist wirklich eine wahnsinnige Gravitationskraft, dass man schauen muss, wie kommt, bleibt man da draußen aus diesem Orbit, dieses großen Konsens, Major Consensus Narrative, heißt es in Alternativlos. Ja. Das ist es. Es macht medientheoretisch einen wahnsinnigen Unterschied, ob es jetzt, was da jetzt los war bei 9/11. Politisch macht es keinen Unterschied in der Art und Weise, wie wir das Handeln der US-Regierung beurteilen. Das ist nur, was ich hier zum Ausdruck bringen wollte. Und vielleicht kann ich jetzt diesen Text noch vorlesen. Dieser Text fokussiert sich aber eher noch aufs Virus. Ich würde gerne jetzt diesen Text hier vorlesen, denn das finde ich hier zufällig ganz gut. Zwei Gleise, irgendwie war das die Episodenbeschreibung zu Nummer 64, meine erste Folge wieder in Deutschland zurück. Auch mit Blick auf diese anderen Podcasts, die ich dann hörte, um mal wieder zu hören, was so Sache ist in Deutschland. Ja, das war also im Februar, kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Am Ende dieser Woche fühlen wir uns erstmal gut regiert. So lautete Stephans Resümee der Nachrichtenwoche in der letzten Ausgabe des Alias Fernsehpodcasts. In Europa bricht ein Krieg aus und die deutsche Regierung konnte in den letzten Jahren nichts dazu beitragen, den Ukraine-Konflikt zu entschärfen und die Opponenten zu ergebnisoffenen Verhandlungen zu zwingen. Aber für den alteingesessenen Fernsehzuschauer Stefan ist das kein Grund, an der Kompetenz derjenigen deutschen Politiker zu zweifeln, die uns in diese Lage geführt haben. Wir werden mit dem Atomkrieg bedroht, aber noch ist die alternative Realität der Abendnachrichten, die er fleißig schaut, noch nicht mit der wirklichen Realität auf einer Schiene. So etwa lautete seine Metapher. Die beiden Gleise haben sich aber wieder deutlich angenähert in der letzten Woche. Genau, das fand ich auch so eine schöne Metapher irgendwie. Bisher konnte man ja sagen, ach ja, es ist ja nur eine Medienrealität, was wir da sehen in den Medien. Aber jetzt haben sie sich irgendwie angenähert. Ja, was Putin da sagt, das hat Auswirkungen. Ja, da irgendwie indirekt mit dem Atomkrieg droht, irgendwie das ja, könnte auch für mich was bedeuten, wenn es demnächst dann so heiß hergeht, wenn wirklich Bomben fliegen. Genau. Der Nachrichtendiskurs der etablierten Fake News Medienkonzerne hat sich irgendwie doch der Realität angenähert, die wir alle ganz klar fühlen. Dieses Materielle, von dem wir wissen, dass es ohne es ganz schön schnell vorbei wäre mit uns. Kurzum, eine kritische Schwelle in diesem Ukraine-Konflikt, der schon 8 Jahre lang vor sich hinköchelt, Ukraine-Krieg, wurde überschritten durch den Angriff Russlands und das, so scheint, die unwiderlegbare, jedem rationalen westlichen Menschen eigene Auffassung sein zu sollen, stellt einen unglaublichen Bruch mit den Prinzipien des Friedens dar, die von uns, den guten westlichen Mächten, vertreten werden. Diese Erzählung passt natürlich besser in ein Kindermärchenbuch als in einen realistischen Bericht über die politische Situation auf der Welt. Trotzdem ist sie nicht zu simpel, um von Stefan weiter für bare Münze genommen zu werden. Beziehungsweise immerhin hat diese Münze der Nachrichtenrealität an Wert gewonnen und sich der wirklichen Nützlichkeit für uns als Daseinende und dieses Dasein philosophisch misstrauisch hinterfragende Menschen deutlich angenähert. Ja, das ist auch interessant. Diese Krisen, die Medien profitieren auch davon direkt durch Auflagen und Einschaltquoten. Deshalb machen sie auch immer wieder diese Krisen, bringen sie erst hervor, feuern sie erst an und sagen, es ist wirklich so schlimm. Bis es dann wirklich so schlimm ist. Und sie ist, na. Was er beschreibt, konnte ich auch spüren. Ein Satz davor noch. Die zwei Schienen der Nachrichtenrealität und der für uns persönlich wirklich relevanten Realität verlaufen nun Stefan zufolge näher beieinander als vorletzte Woche noch. Was er beschreibt, konnte ich auch spüren, halte es aber trotzdem nicht für die Wirklichkeit, sondern weiterhin für einen zu plumpen, nicht hinzunehmenden Fake, der unser aller Intelligenz beleidigt. Ja, besten Intelligenz überhaupt. Das ist das Problem mit den heutigen Massenmedien. Ja, beziehungsweise das Problem, wer fühlt sich davon überhaupt beleidigt oder zu viele nehmen es einfach hin, ja, geben sich mit zu wenig zufrieden. Sie verursachen eine Hypernormalität des singulären Krisenhaftigkeitsgefühls, das bereits durch Corona 2 Jahre lang mit Erfolg eingeübt wurde. Auch die Wahl von Trump, der Brexit und der Klimawandel-Hype seit 2018 trugen das Ihrige dazu bei, uns auf eine neue, krisendominierte Realität einzustellen, in der stets das Ende der Welt als bedrohlicher Unterton der medialen Orchester-Kakophonie mitschwang. Die jetzige Verteuerung der Energiepreise ist für Stefan eine positive Nachricht, da es die Möglichkeit zur schnelleren Energiewende schafft. Das heißt, die Probleme, die von einer Krise verursacht werden, können bequem als Lösung für eine andere Krise interpretiert werden. Und schon sieht die Welt wieder bunter aus. Es wird munter geswitcht zwischen verschiedensten Abstufungen und Farbtönen des apokalyptischen Zeitgefühls, was der herrschenden Klasse umso leichter ermöglicht, die verstörte, verängstigte demokratische Herde in die vorhergesehene Richtung zu führen und ganz nach Belieben zu schalten und walten. Aber wer schaltet und waltet noch? Ich weiß nicht. Nee. Man würde sich wahrscheinlich schon wünschen, jetzt in dem Zustand, man würde sich die große Verschwörung doch wünschen, ja, dass jemand nochmal nachdenkt und schaltet und waltet. Aber nein, ich glaube, wir sind jetzt wirklich ausgeliefert, steuern durch den Tunnel ohne Aussicht auf ein Ende. Ja. Jetzt müssen wir alle zusammenstehen und russische Mitbürger werden bereits nach Leibeskräften denunziert, stigmatisiert und schlicht ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben. Das muss aber laut Stefan so sein, denn glücklicherweise leben wir in einer Demokratie, wo jeder im Krisenfall weiß, was zu tun ist und niemand noch groß Ordern und Befehle entgegennehmen muss, weil alle bereits durch den hegemonialen Diskurs der freien, in Anführungszeichen, Medien derart stromlinienförmig eingeskriptet sind, dass sie das neue nukleare Sanktionsregime gegen Russland von selbst fordern und die Bundesregierung von zivilgesellschaftlicher Seite unter Druck gesetzt wird, noch mehr und härtere Sanktionen zu verhängen. Sarah Wagenknecht sagte es in dem von Stefan gespielten Clip ja eigentlich deutlich. Ein Angriffskrieg auf die Ukraine würde bedeuten, dass Russland mit dem Westen bricht, was sie sich nicht vorstellen konnte. Für Stefan ist diese Aussage ein Fauxpas Wagenknechts, die Möglichkeit einer russischen Aggression so kategorisch ausgeschlossen zu haben. Genau, Wagenknecht sagte dann, ja, das ist ja völlig weit hergeholt und so weiter. Und danach sagte sie ihm, ja, ich habe mich geirrt. Ist ja auch normal, wie ich hier beschreibe, dass man sich irrt, wenn man sich halt so vorwagt und sagt, ja, das und das glaube ich, das lege ich meine Beurteilung zugrunde, das ist meine Analyse der Situation. Aber da muss man halt auch erstmal so mutig sein wie Wagenknecht. Er selbst wagt sich weniger mit eigenen Gedanken und Beurteilungen aus der Deckung und nimmt nicht das Risiko einer deutlichen Fehleinschätzung in Kauf, sondern geht stets lieber mit der degenerierten, auf dem Sofa klebenden und die Tagesschau glotzenden Meute. Aber vielleicht, ich will mich ja auch ein bisschen ermüdet lassen, ist doch einfach dabei, ja. Wer mit der Meute geht, der wird dann ja auch mit der Meute aufwachen. Der legt sich mit der ins Bett. Und es ist für mich vielleicht Zeit, mich ins Bett zu legen und einfach hier zu sagen, nee, das reicht auch für heute. Also jetzt bin ich doch wieder auf diese anderen Podcasts gekommen, aber es ist ganz klar mein erklärter Wille, diesen Konflikt zu beenden, zur Ruhe zur Seite zu legen. Weil es wichtigere Themen gibt für die Menschen, für die konkreten menschlichen Wesen, wie mich. Da ja, gibt es Wichtigere, als sich immer nur mit auseinanderzusetzen, was macht der andere, wie ist meine Grenze zu dem und so weiter. Diese anderen, die sind vielleicht gar nicht mal so existent. Der Solipsizismus, der ist schon immer so eine Denkrichtung, zu der fühle ich mich hingezogen. Und so gehe ich auch jetzt wiederum. Wenn ich das Mikrofon verlasse, dann existiert niemand mehr für mich. Dann lebe ich wirklich in meiner eigenen Welt. Ist doch ein legitimer Gedanke, finde ich, weil man kann sich nicht von diesen anderen abhängig machen. Dann kommt man dahin, dass die einen dominieren, dass man schon so denkt, dass es den anderen auch gefallen würde, wie man denkt, was man jetzt zum Beispiel zu diesem oder jener politischen Sau denkt, die durchs Dorf getrieben wird. Dann denkt man halt schon so an. Oder denkt sich, ich darf jetzt nicht zu radikal rücksichtslos denken, weil dann müsste ich ja die Position der anderen komplett ablehnen und eigentlich sagen, ja, wie, also wie bescheuert die wirklich sind, müsste ich dann zur Kenntnis nehmen, wie toxisch es überhaupt ist, denen überhaupt noch Gehör zu schenken. Nicht. Ja, also dass man damit ja auch wieder infiziert wird mit diesem großen Konsens und darüber nachdenken, das will ich lieber nicht und einfach sagen, ja, diese anderen, wer ist das überhaupt? Man spürt es auch gar nicht aus, vielleicht in der Liebe. Das ist nämlich der Punkt. Vielleicht können wir dann endlich auf dieses Thema zurückkommen, weil da spürt man es wirklich, dass man ein Teil der Menschheit ist, mit diesen anderen Menschen verbunden ist. Und mehr will ich hier jetzt wirklich nicht sagen und einfach sagen, mir reicht's für heute, ja. Liebe Leute, ihr dürft euch hier auch angegriffen fühlen von mir. Das ist auch meine Absicht. Euch alle, wie gesagt. Und ja, damit sage ich jetzt einfach Tschüss und auf Wiedersehen. Also jetzt reicht's wirklich. Die ganze Zeit ist überschritten. Die ganze zum Ende des Podcasts wird nun hiermit überschritten.